Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Frohlockt ihr edlen Recken beim Imperator präsentiert. Der Badab-Marsch schon komplett.
Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin der Dennis.
Ich bin Sir Nico.
Und frohlocket. Wir haben uns heute hier versammelt an der Tafelrunde. Ich weiß überhaupt nicht, wie man so mittelalterlich spricht, was ich mir vorgenommen habe.
Dann ja, versuch's doch einfach.
Das ist ja, kein mittelalterliches Sprechen, das ist ja Marktsprech, ne? Also Mittelhochdeutsch, das klingt ja teilweise wie rückwärts gesprochen oder geistige Behinderung. Aber Marktsprech ist schon so dieses Haha, Tanderadei.
Ja, es wurden, glaube ich, sehr, sehr viele Kraftausdrücke benutzt und
man wohl hat viel gelacht. Glaube ich gar nicht.
Ja, wir, Grabowski hat uns heute ein Thema mitgebracht, und zwar die Holing Griffins. Und weil das so feine Rittersleut sind, werden wir heute versuchen, thematisch ein bisschen in diese Welt einzutauchen.
Ich habe mich extra seit 5 Tagen nicht gewaschen für diese Aufnahme.
Hört. Aber zu allem Übel, vor allen Dingen zu Tobias Übel, fangen wir mit dem Butter Progress an. Tobias hat mir übrigens endlich mal wieder geschrieben. Ich dachte ja schon, er wäre völlig verstört von unserer Begegnung und hat deswegen alle seine E-Mail-Accounts deaktiviert und ist über alle Berge in die jenseitige Grafschaft geflüchtet. Aber
die jenseitige Grafschaft klingt so, als wenn er gestorben wäre.
Über die Berge.
Die jenseitige Grafschaft.
Im Mittelalter sind auch viele Leute gestorben, deswegen klingt das alles immer so ein bisschen so.
Das stimmt.
Klingt immer alles wie so ein Alligator-Song.
Aber die sind im Mittelalter alle sehr jung gestorben in erster Linie. Also der Tobias ist zu alt, um jung zu sterben.
Das glaube ich auch. Aber ja, er hat mir auf jeden Fall geschrieben und hat sich für den tollen Abend bedankt und ja, hört uns weiterhin, und er sagt, er kann so langsam kann er den Progress verkraften. Das finde ich sehr gut.
Ja, wenigstens einer.
Siehst du, es gewöhnen sich irgendwann alle dran. Also
ist so. Ja, immer, ich muss noch dranbleiben. Also, momentan kriegen wir wahnsinnig viele Nachrichten auch von vielen Leuten, die uns jetzt gerade erst entdeckt haben.
Geil!
Ich kann mir nicht erklären, woran das liegen könnte.
Keine Ahnung.
Wer weiß das schon?
An der hervorragenden Werbung vielleicht auf Brückenkopf oder bei Magabotato, man weiß es nicht. Aber wir kriegen gerade viele Nachrichten von Leuten, die jetzt neu dazugekommen sind und viel Freude an unserem Produkt haben. Noch. Der eine ist gerade bei der Org-Folge. Vielleicht ändert sich das noch dann. naja, wir kommen zum Progress. Wir sind in Episode 67, Badab-Malstrom-Komplex Nummer römisch 20. Wahnsinn, wie lange wir jetzt schon dabei sind. Badab-Progress, Grabowski, was ist denn bei dir so Badab-mäßig passiert?
Badab-mäßig passiert bei mir, dass ich meine Panzer, meine 4 Panzer jetzt weiter bearbeitet habe und kurz vor Fertigstellung habe. Also so ein bisschen muss dann noch ausgebügelt werden. Also so der ein oder andere kleine Schmierer, sage ich jetzt mal so ein bisschen, wo ich so ein bisschen nicht mehr ganz so wach war beim Malen, würde ich mal behaupten. Aber die werden gerade noch ein bisschen schick gemacht, halbwegs, und dann sind die fertig.
Ich stell mir das gerade so vor, dass du wie beim Lippenstift aufsetzen so eingeschlafen bist mit dem Pinsel und dann
richtig,
immer so.
Richtig, genau das. Genau das
ist passiert. An einer Stelle ist so ein tiefer schwarzer Streifen.
Olivgrün war der Streifen. Ich saß hier am Schreibtisch, hab den Panzer in der Hand gehabt und dann so dieses ganz kurz wegnicken und sofort in dem Moment, wo der Kopf runterfällt, sofort wieder aufgeschreckt, und ich habe noch gemerkt, wie ich so mit dem Pinsel, also wenn der Pinsel schon so richtig übers Modell kratzt, so richtig so krack, einmal darüber, wow. Und denkst dir so, ich guck so, ich mache das ganz schnell sauber, soweit es irgendwie geht, und zum Glück ging es auch noch ein bisschen, aber ich musste trotzdem Smart Repair betreiben.
Also wenn man die letzten 15 Sekunden out of context hören würde, naja.
Ja, geil. Ist der Pinsel abgerutscht.
Ja, okay, gut. Da war der klassische Andy wieder.
Ja, Ja, stell dir das mal genau so vor. Meine Emperor's Children Armee würde ich auch komplett nur mit Lippenstift bemalen.
Ja.
Und dabei einfach immer die ganze Zeit nur so schön.
Öl und Fettfarben sind auch voll im Trend gerade.
Am interessantesten ist ja, womit du den Lippenstift dann hältst. Darauf kommt es an.
Ja, 6 Minuten drin und schon wieder Perversion und Pimmelwitze. Ist doch super. Wir bleiben uns treu, ihr merkt es. Dennis, wo wir gerade bei Perversion und
Pimmelwitze sind.
Was passiert bei dir?
Dennis, der menschgewordene Pimmelwitz, was hat der für Butter Progress zu verzeichnen? Wahrlich, ich sage euch, höret, so habe ich für Bruder Grabowski gemalet einen Howling Griffin Veteranen-Sergeant.
Ein Rittersmann aus fernem Land.
Mhm. Gar in buntem Livree kommt er daher mit einem Hammer 2 Klafter hoch. So malte ich Tag aus, Tag ein, sagte meinem Sohne, Bursch, füll auf den Pinselbecher, auf das ich meinen Kolinski drin auswasche, nicht aber einen Schluck nehme von selbigem. Nein, denn Aqua Nigra aus dem Morgenlande, das kommt in meinen Tass hinein.
Haben die damals wirklich Pinselbecher benutzt? Ich glaube, die haben eher Pinselhörner benutzt.
Oder? Das Doofe ist, für so ein Horn brauchst du eigentlich ein Loch im Tisch, damit es steht.
Ja, ist doch super.
Also, und nicht nur fürs Pinselhorn.
Nee, solche
das wissen ja viele nicht, das ist eigentlich der Ursprung des Glory Holes.
Ja.
Das Pinselloch.
Das Glorreichloch.
Ach ja.
Du da, Maid, erkläre sie mir, welch glorreich Loch finde ich hier in dieser Tabula? Oh, edler Recke. Schiebe er seine Horn hindurch.
Wo habest du deinen Pinsel denn verstecke?
Schön. Boah, ich krieg Muskelkater im Gesicht.
Ich krieg Hitze.
Ich krieg auch Hitze.
So, also ich. Gut, das war Butter Progress nur für unseren Lieblingszuhörer, der sich immer drüber freut. Ey, das Ding ist ja, auch wenn wir es kurz und knapp halten oder halt auch die Pimmelwitze rauslassen, der beschwert sich ja eh, deswegen können wir direkt richtig reinscheißen.
Nun, denn es seid mein Zug, das Schwert zu führen, und Excalibur zeiget auf mich in dieser Tafel rund. Ich kann das auch nicht. Ich habe marathonmäßig, wie wir alle, glaube ich, extrem reingeschissen. Ich habe nicht so richtig gerissen und es sind nicht mal ansatzweise 42 Miniaturen geworden, sondern glaube ich eher 7. Aber ich wurde netterweise trotzdem in der Magapotato Insta-Story direkt erwähnt und bin auch in den Blog-Eintrag gelandet. Da bin ich sehr dankbar für. Vielen, vielen Dank an das ganze Team. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, das ist ja auch der Geist von dem Ganzen. Ich glaube, ich habe jetzt im November schon mehr geschafft als im ganzen Oktober. Es ist wirklich phänomenal, weil ich diese Finish 23 Challenge gerade mitmache. Die ist sehr, sehr schön.
Tut auch gut.
Ich habe jetzt gerade tatsächlich für den lieben Nico Angriffskreuzer gedruckt, die wirklich schockgüsel geworden sind. Wirklich wahnsinnig gut. Die sind richtig cool geworden, obwohl mein Drucker so lange stillstand und ich so gar keine Hoffnung hatte. Ich bin wirklich wahnsinnig begeistert von diesen Modellen. Sind aus dieser, hilf mir mal auf die Sprünge, Dennis, hier von Chris.
Ja.
Der macht doch dieses Solblade oder was das ist.
Ich habe gesehen, dass er da das total viel macht. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Also es ist irgendwas mit Battlefield Gothic.
Irgendwas mit Battlefield, keine Ahnung. Star Wars halt.
Aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich fantastisch, was der da macht, weil das ist, also ja. Der ist ja auch unfassbar flott, ne? Der schickt mir ein Bild so, guck mal, habe ich gerade gedruckt. Und ich, ja, geil, Alter. Und dann so 10 Minuten später gefühlt.
Flotte.
Ja. Nee. Und dann aber so gefühlte 10 Minuten später hat er die Dinger schon angemalt. Inklusive irgendwie geairbrushed.
Ja, er hat mir nämlich, so Gratis-Files geschickt von so einem Shop. Die haben das auch, die Strategie von denen hat wahnsinnig gut funktioniert, weil ich habe natürlich diese Gratis-Flotte bei mir in Warenkorb getan und habe dann deren Shop durchscrollt und mir dann noch ganz viele andere STLs gekauft. Mhm. Haha, super Strategie wieder. Ich falle auf sowas natürlich rein. Dafür habe ich mir aber auch direkt so einen coolen NSC-NPC Marspriester, also natürlich ist es kein Warhammer Marspriester, es ist ein Twix-Priester oder so, aber man könnte fast denken, soll ein Priester des Mars sein, der sitzt auf so einem Thron. Den habe ich mir auch noch gedruckt, ist auch richtig cool geworden. Aber diese Raumschiffe für Nico, richtig schön, davon werde ich mir für meine Flotte auf jeden Fall auch noch welche drucken, weil die besser aussehen als die Raumschiffe, die ich für meine Lamentas jetzt habe.
Von wo waren die?
Das hätte ich mal recherchieren.
Aber ist das dieser eine Laden, der halt so generell ganz viele Raumschiffe hat?
Ja, genau.
Da habe ich auch schon mal ein paar Sachen. Laden. Ja, ich vergesse auch immer, aber die haben ja generell ein Wahnsinnssortiment.
Ja, genau, das ist hier Printed Wargames. Hm. Die haben so ein ganzes Sammelsorium an verschiedenen Herstellern, also verschiedenen Designern. Soulforge Studio, genau, so heißt
es. Ja.
Und die haben diese, Soulblade heißt sie, glaube ich, offiziell. Die Flotte heißt bei denen aber Terrorblade. genau, und davon sind die 2 Angriffskreuzer der Space Marines. Und die sind echt richtig cool geworden, mag ich richtig gerne, bin ich voll begeistert. Und ansonsten nutze ich jetzt den November, um endlich mein Kakerodons 88 Kill-Team fertig zu machen.
Ja.
Genau. Das ist gerade so der Plan. Bin ich gerade mit dem Skriptor, da muss ich jetzt als nächstes die Airbrush anschmeißen. Das ist immer so diese Hürde, in den Hobbyraum rüber zu gehen und wirklich mit der Airbrush zu arbeiten. Stehen diese Modelle erstmal nochmal so 2 Wochen in so einem fast fertig Stadium hier rum. Aber das ist so der nächste
Plan. Man muss sich auch erstmal mental darauf vorbereiten, ne?
Um das ganze Modell zu versauen, indem man schon wieder mit zu viel Druck da reinfeuert oder so.
Ey, wo wir gerade über
also von daher, ja.
Wo wir gerade über Kakerodons reden, ne, soll ich was ganz Tolles sagen. Das Skript für die ist ja schon quasi fertig, weil ich ja damals den Index Astartes Eintrag für Dingens geschrieben habe, hier für War of the False Primarch.
Ah.
Du ein schlauer
Mann. Soll ich das Skript machen?
Von mir aus. War eh nicht besonders gut. Ich hatte das auch gerade einfach nur erfunden.
Ich habe in der Grundschule mal erzählt, meine Eltern hätten im Lotto gewonnen. Das ist auch lustig. Bis die Lehrer angefangen haben, meinen Eltern zu gratulieren. Also Kinder, hütet euch, wenn es ums Lügen geht.
Ja. Bis sie angefangen haben zu gratulieren. Wofür? Warum gratulieren die uns alle?
Top.
Ja, Nico, was hast du denn Schönes uns bereitet?
Genau. Also wie ihr schon gerade gehört habt, die beiden Angriffskreuze, auf die ich mich schon sehr freue, sind ein Teil meiner Hausaufgaben für das nächste große Badab-Event. Ja, also ich habe mir Gedanken gemacht für Badab-Event Nummer 2 und tatsächlich mein Badab-Progress besteht einzig und allein aus den Vorbereitungen für selbigen. Einmal habe ich mir einen Plan gemacht für eine kommende Battlefleet Gothic-Truppe. 3000 Punkte sollen es am Ende werden. Und da habe ich schon mal angefangen, mir halt ein paar Gedanken zu machen. Angriffskreuzer und Co. Und jetzt freue ich mich schon tierisch auf die ersten beiden. Nächste Woche kommt auch eine Battle Barge aus England angeschippert, noch aus Vollmetall. Ich bin gespannt.
Wo man sagen muss, dass die Metallmodelle von Battlefleet Gothic stinken schon so ein bisschen ab gegen die gedruckten. Ne?
Gegen die aktuellen Sachen, die es da teilweise gibt schon. Ist super krasse Scheiße.
Aber Metall benutzt man ja auch nur deswegen, falls man am Verlieren ist.
Also um dem anderen das ins Auge zu werfen.
Und für den Flex auf jeden Fall, ne? Und für den Flex.
Ja, und je besser du würfeln kannst, die Würfel, es ist wie ein schwarzes Loch. Das heißt, du würfelst in Richtung der Battle Barge und die drehen sich halt im Kreis rund um das Schiff herum und es landet immer eigentlich auf der 6. Ich habe das schon getestet. Ja, das ist so der Plan. Mit
speziellen Mikrowürfeln wahrscheinlich.
Oh, es sind ganz spezielle Würfel. Das 2000 Punkte wären es tatsächlich. 3000 Punkte wären es für eine Minotaurs OPR Armee. damit ich weiß, was ich auf meiner To-Do-Liste habe, also was bemalt werden muss. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Aber tatsächlich verbringe ich eigentlich seit 1,5 Monaten ausschließlich die Zeit in meinem kleinen Hobby-Kabuff mit den Vorbereitungen für eine Killteam-Platte. Und ich will mal so richtig auf die Kacke hauen. Und ich glaube, die hatte ich auch schon mal erwähnt. Die Platte, das wird eine coole Mangroven-Dschungelplatte und mit so einem ziemlich verrotteten Außenposten. Und ja, jetzt bin ich gerade an den Bäumen dran und da mache ich mir halt mächtig viel Mühe. Also es ist eigentlich übertrieben, was ich da investiere an Zeit, Energie und auch ein bisschen Geld. Aber das sieht geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und naja, das ist mein Butter Progress. Genau, das bin ich mal gespannt. Wenn die fertig ist in 2 Monaten, dann werde ich das bestimmt auch mal irgendwo veröffentlichen.
Hoffen wir es mal, ne?
Ja.
So, aber es muss auch immer Spaß bringen und das ist jetzt ja nicht so, also das ist so schnell dahingerotzt irgendwie von wegen, ich habe irgendwie gar keinen Bock darauf und sowas. Das ist ja auch dann, wofür braucht man halt eine Platte, ne? Das ist nochmal was anderes.
Ja. Es bringt schon Spaß.
Ja. Fein, klingt fantastisch. Ich habe schon Bilder gesehen, wir haben alle schon Bilder gesehen. Das sieht auch richtig gut aus. Wollen wir in die Gruppe gleiten, in die Folge gleiten?
Wir gleiten in die Gruppe.
In die DMs leiten. Wo ist eigentlich Santo?
Genau, wo ist eigentlich Santo?
Unser sechster Mann.
Ja, naja. Der hat sich ja quasi zu der Folge gar nicht geäußert. Wir wollen auch nicht weiter darauf eingehen, aber er ist auf jeden Fall nicht dabei.
Hör mal, wenn Santa geteilt hat, ne, heißt das, dass er sich dann spaltet in Santa und Santo? Also ja. Teilt quasi?
Er hat geteilt. Jetzt macht das auch
Sinn. Der eine muss morgens arbeiten, der andere abends.
Nee, das ist immer anders. Das ist immer so, wenn er geteilt hat, dann arbeitet der eine und der andere nicht.
Ja. Der hat einfach 24
Stunden. Einer kann sich also ausruhen.
Der hat einfach 24 Stunden. Kann sich Dienst. Ausruhen,
weil der muss dann beim nächsten Mal wieder dran. Oder auch nicht. Ja.
Boah, ein doppeltes Gehalt.
BMK 67, Episode 67, BMK Römisch 20, Holy Griffins. Ab geht die Folge.
Na denn. Denn starten wir mal ins Thema. Die Holy Griffins sind ein kodextreuer Nachfolgeorden der Ultramarines, unbekannter Gründung, wie sich eben gerade nochmal rausgestellt hat. Danke, Nico. 5. oder 6. Gründung, eine von beiden wird es wohl sein. Und die sind so circa 220 M33 auf den Plan getreten und sehen sich persönlich selbst als Werkzeug des Imperators, wie, glaube ich, fast jeder Orden oder so ziemlich jeder Orden, würde ich mal behaupten, das wahrscheinlich sieht, und als Verteidiger des Imperiums. Das ist ja mehr, glaube ich, dann so ein bisschen die Standardmotivation, die 90% der Space Marine Orden teilen, würde ich mal sagen. Oder wie seht ihr das?
Schon, ja.
Ja, steht so in der Satzung, dann machen wir das halt, ne?
Auf jeden Fall.
auf jeden Fall, ganz genau so. Ja, ihr müsst euch aber auch an die Regeln halten. Ja, tun wir. Wir haben es ja unterschrieben. Spannendig. Ihr Heimatplanet, der im Segmentum Ultima im Caradon-Sektor liegt, ist die Feudalwelt Mancora mit ihrer Ordensfestung Proud Eyrie. Und
ganz kurz, kannst du das auf Deutsch übersetzen? Weil auf Deutsch klingt es einfach unfassbar toll, dämlich. Das ist nämlich der Stolzhorst.
Der Stolzhorst.
Oh, seht nur, dort oben thront die Ordensfestung Stolzhorst. Welch kapitale Einfall, die dort auf dieser Anhöhe zu errichten.
Klingt wie ein so ein doofer Dorfnazi, der Stolzhorst. Ja.
Heißt aber Werner, der Arme.
Ich hätte auch kurz überlegt, ob ich das so schreiben soll in Skripten, dachte mir dann, ich weiß jetzt nicht, wie sehr wir das Ding durch den Kakao ziehen wollen, aber wir haben es ja sowieso jetzt eben schon getan in den ersten 20 Minuten, also von daher ist es eigentlich scheißegal, ne?
Die Nummer ist durch.
Mein Gott, ne? Der Planet befindet sich in einem vorindustriellen Stadium und wird von Stadtstaaten beherrscht, die sich untereinander nicht ganz so grün sind. Und dieser Zustand wird von den Holy Griffins nur zu gern aufrechterhalten, muss man dazu sagen, weil die haben da noch so ein bisschen mehr im Hinterkopf, so sage ich jetzt mal. Weshalb die das halt so machen.
Ja, wie schon erwähnt, die Heimatwelt Mancora liegt im Caradon-Sektor. Das haben wir auch schon mal erwähnt, als es um die Lamentas ging. Da war nämlich dieser krasse Ork-War, wo sie nachher auf Schlachthaus 3 gegen diesen krassen Walker bestanden haben und die Bevölkerung sie nachher angefleht hat, bitte zu gehen und dass sie bitte den Märtyrertod sterben dürfen, weil das alles so furchtbar war. Das ist auch da gewesen.
Richtig gute Ecke.
Mancora ist auf jeden Fall auch dafür bekannt, dass es hier viele Psioniker gibt. Also es ist nicht nur quasi europäisches Mittelalter auf Weltniveau, sondern du hast da auch tatsächlich Hexen und so. Super. Viele Psioniker, da gibt es auf jeden Fall was zu tun, wenn die Menschen noch Hexen auf den Scheiterhaufen stellen. Wahnsinnig schön. Deswegen beschert dieser Planet den Holy Griffins auch einen Haufen an Skriptoren. Und da sind sie auch sehr bedacht drauf, diese immer zu rekrutieren.
Genau, da marschieren die auch von Tür zu Tür quasi und klopfen wie die drei Heiligen irgendwie auf der Suche nach dem Christkind alles ab, von wegen so, oh, haben wir hier einen Messias? Nehmen wir ein Skript, okay, das geht auch, die nehmen wir auch mit, dankeschön.
Ja, die Ordensfarben erinnern auch stark an Ritter. Also das Ganze ist so geviertelt, man hat sie sicherlich schon gesehen. Senf und Ketchup sind ihr Motto und dementsprechend haben wir hier eine gelb-rot geviertelte Rüstung. Da gab es auch beim Imperium, bei Warhammer Fantasy Battles, eine Fraktion. Dennis hat das eben rausgesucht, glaube ich.
Ne? Ja, Talabekland. Mit der Hauptstadt Talabheim.
Ja, das ist auf jeden Fall cool. Also da kann man auf jeden Fall, wer Bock auf diese uralt Scouts mit den Pluderärmeln hat, das würde da auf jeden Fall sehr gut passen. Und kann man schön sich was basteln, glaube ich. Das wäre eine schöne Sache.
Apropos Uralt-Scouts mit Pluderärmeln, habt ihr die neuen gesehen, die da demnächst kommen, von diesem ehemaligen Forge World-Miniaturen-Skulpteur?
Wollte ich gerade sagen.
Ja.
Richtig gut.
Also die werden auch, ich weiß jetzt nicht, ob sie als Miniatur direkt zu kaufen sein werden oder als 3D-Druckdatei. Aber der hat gesagt, keine Sorge, du wirst welche in den Händen halten.
Ich so, ja geil. Ja. Ich bin auch richtig gespannt, habe ich auch richtig Bock drauf. Wollte ich mir immer bauen, aber dann habe ich seine gesehen und die sind wirklich fantastisch.
Ja. Boah, bin ich so fickrig drauf, Alter. Boah.
Genau, also die haben auf jeden Fall rot-gelb geviertelte Rüstung und mittig geziert wird das Ganze von einem schwarzen Greif. Das ist bei Deathwatch-Typen, von denen ist es zum Beispiel so, dass auch tatsächlich dieser Schulterpanzer geviertelt ist in gelb-rot, damit man wahrscheinlich dann die Heraldik nochmal auf diesem einen Schulterpanzer, der den Orden sozusagen darstellt, bei der sonst schwarzen Deathwatch-Rüstung nochmal genau sieht, dass das auch Holy Griffins sind. Ansonsten ist das, glaube ich, auf der linken roten Schulter.
Genau.
Richtig? Ja.
Und rote Schulter.
Der Greif guckt nach vorne. Es gibt so ein Trivia-Ding, dass man sagt, früher war der ja aber auf der rechten Schulter und guckt nach vorne. Also der Greif war quasi gespiegelt und er war auf der anderen Schulter. Liegt aber daran, dass diese Bilder von 1988 mit MK6-Rüstung dargestellt sind. Und da ist ja bekanntermaßen die linke Schulter voller Nieten und das Ordenssymbol auf der rechten Schulter. Und dementsprechend macht das ja auch total Sinn. Genau. Ja, und Truppmarkierung sieht man auf den Rüstungen eigentlich nicht. Obwohl natürlich dann auch jedem Hobbyisten das freigestellt sein sollte. Ich denke, auch da wird es Trupps geben, die das gerne machen. Besonders so als Ultramarine-Nachfolgeorden. Ne?
Ganz kurz, Kompaniemarkierungen werden nicht benutzt. Truppmarkierungen werden benutzt.
Mhm. Da habe ich mich glatt verlesen.
Ja, alles gut. Und zu der geviertelten Schulter.
Hm? Ja, geviertelte Schulter jetzt hier.
Zu der gefiedelten Schulter, die haben ja noch zwei, also die Holy Griffins haben insgesamt drei verschiedene Rüstungs Schemata, also die Optik, die Lackierung, so. Und da gibt es ja noch dieses Tarnmuster, in dem ich ja meine Panzer bemale. Und dieses Tarnschema, was ja komplett schwarz ist, wo nur die beiden Schulterpanzer halt gefädelt sind. Also so viel mit Tarnung hat das auch nicht zu tun, glaube ich, weil dann ist halt alles schwarz, aber die gefädelten Schultern blitzen halt raus und man denkt sich, wow, das ist halt wie so ein großer roter Pfeil, der schreit, hier bin ich.
Und Veteranen bekommen ja auch weiße Helme, ne? Dann auch in dem...
Genau, mit der schwarzen Rüstung, weiße Helme und ansonsten glaube ich, also in deinem Fall, du hast ihn ja Gold gemacht, aber...
Ja, Gold ist aber für den
Sergeant, dass halt, ne, die Helme schwarz gelackt sind bei Veteranen.
Warte, ich habe es hier, zack. Genau, weil Veteran-Sergeant ist goldener Helm, genau, so. Und Veteran-Sergeant in dem schwarzen Farbmuster ist weißer Helm. Und ich meine, ein normaler Veteran in dem schwarzen Muster, die haben nur einen weißen Streifen drauf. Ich meine, so war das. Genau, ja, das dazu.
Also keine Truppmarkierung, aber wenn ihr das bei euren Holding Griffins gerne machen wollt, ist das, glaube ich, auch nicht so das Problem, genau. Weil ja.
Ist dann halt falsch, aber dann müsst ihr ja mitleben.
Es ist falsch und ihr dürft bei uns auf keinen Fall mitspielen, aber ihr könnt das gerne machen. Nein, ich denke, das ist ein cooler Touch und ich glaube auch eine 5 für die Kompanie oder so tut keinem weh und das wird sicherlich der ein oder andere Holding Griffin auch machen.
Total. Ganz kurz dazu, ich habe sogar teilweise zwei oder drei in meiner Armee, da ist die Schlachtfeldrolle quasi, also dass das halt Linien, Feuer, Unterstützungsschießmethode, Dingenskirchen ist, mit der Truppmarkierung da drüber, das haben die auf dem Schienbein und das, also Schienbein von der Rüstung, drauf gepinselt bei mir. Und auf der Brust, da wo die halt genau in der Mitte geteilt ist zwischen Gelb und Rot, da ist dann der Greif drauf. Und die Schultern sind beide mit Nieten vollgeknallt. Also ich gebe jetzt auch nicht so viel Wert drauf.
Nee, und Space Marines sind ja auch sehr personalisiert, was ihre Rüstung angeht. Ne? Und besonders bei so Rittertypen, die immer so Quests und so annehmen, da kommen wir ja auch noch zu, glaube ich. Spielt das auf jeden
Denken
Fall.
Denken wir an Your Highness.
Your Highness. Sehr geiler Film, ja. Ah, gute Referenz. Kann man auf jeden Fall, wenn man sich inspirieren will zu Holding Griffins, auf jeden Fall mehrfach angucken. Your Highness und Mel Brooks' Robin Hood.
Boah, ich liebe diesen Film.
Auf jeden Fall, so ein Mix aus beiden ist das.
Schlagli hat wieder zugeloxt.
Ah, du bist also der Troll, der unter der Brücke wohnt. Sag mal, wie machst du das mit dem Dreck? Naja, ich nehme den und dann schmier ich mir den so ins Gesicht. Ah, okay. Das ist wie ein sehr, sehr starker Film.
Gut. Ja, also wie man gerade schon gehört hat, ist das ein sehr ritterlicher Orden, der im Prinzip immer und überall auf Kampagne ist. Ne? Also die schlagen nicht wie jetzt... bei dem nächsten Orden, den wir zu vorstellen werden, irgendwie möglichst kompakt in also ganzen mit der ganzen Macht des Ordens auf einmal zu, sondern die haben halt überall Kompanien und einzelne Trupps und so, die halt über das ganze Universum so verteilt sind und und halt in jedem Konflikt teilnehmen. Also nicht nur in jedem Konflikt, so generell, also dieses kleine Scharmützel, sondern die sind auch in jedem großen Konflikt, den Games Workshop sich so erdacht hat, sind eigentlich immer die Howling Griffins irgendwie mit irgendwie von der Partie. Nehmen zumindest teil. Ich glaube, Oberbefehl in irgendwas richtig Großem hatten die bisher noch nicht. Was die auch dazu allerdings auszeichnet ist, aufgrund, dass die halt diesen ritterlichen Eifer haben und dieses extreme Ehrgefühl und sowas, sind die eigentlich immer da, wo sie eingesetzt werden, an vorderster Front zu finden und sind nicht selten in der Vorhut bzw. Speerspitze, die dem Feind entgegenrennt.
Das war's, genau. Ja, da gibt es natürlich noch ein paar Gründe, weshalb die halt so einen nachhallenden Namen haben. Wahrscheinlich nicht zuletzt durch irgendwelche lustigen Barden oder wie werden die dann genannt, Dennis und Nico? Ne? Die dann so die Leute besingen, die Rittersleute.
Der Bade macht Musik, der Bade macht Geschichte. Oder der reist von Stadt zu Stadt oder erzählt ein bisschen was.
der, der macht Geschichte. Dann der Bade eben, die dann singenderweise mit einer Laute hinterher tänzeln und uns dann von großen Schlachten berichten, wie zum Beispiel die Militäroperation auf Denner 4, 901 M40.
Da hat man 109.
109, was habe ich gesagt?
901 hast du gesagt.
Oh ja, gut. Ja,
109 M40.
109 M40, ganz genau. Da war nämlich, also zu der Zeit war nämlich die dritte Kompanie der Howling Griffins gerade auf Renegatenjagd. Da wurde eine Renegatenbande von Wordbearers verfolgt. Und währenddessen erhielten sie aber von Denner 4 einen Notruf, dass sie quasi direkt stoppen mussten oder gestoppt haben, um zu dem Planeten schnell zu reisen, um die Leute da zu unterstützen, beziehungsweise um den, um da so ein bisschen aufzuräumen. Das Ding ist nämlich gewesen, dass Denner 4 ein extrem wichtiger Planet war, oder eine extrem wichtige Welt war, als Nahrungsmittelproduzent, so im ganz großen Stil halt. Der Planet besteht dazu sehr weiten Teilen aus Savanne, auf denen halt Nutztiere gehalten werden, und die werden halt komplett verwurstet, so würde ich mal sagen.
Da wird dann natürlich Denner Kebab draus hergestellt. Boom, der Joke.
Ganz, ganz genau. Genau, große Teile aus Savannen, also sehr weitläufigen Savannen, und die menschliche Bevölkerung, die hat sich halt so richtigen befestigten Schlachthausstädten konzentriert, also Lebens- und Arbeitsort in eins. Ich stelle mir das jetzt auch nicht sonderlich schön vor, sage ich jetzt mal.
Der Name, ja. Schlachthausstädte, Alter, das ist wie eine Fleischtheke, ja, ne? Aber rund um dich herum.
Das ist so südliches Niedersachsen.
Das klingt so ein bisschen nach Häutungsgrube. Also
kurz davor.
Schlachthausstadt, Häutungsgrube. Genau, und unter den Familienclans, deren Passion das Ausbeinen der Tiere war, etablierte sich halt irgendwann so ein Ketzerkult oder mehrere Ketzerkulte, die dann halt das alles so ein bisschen auf links gezogen haben und natürlich dem Imperium einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, weil da wurde dann nicht mehr, also die Abgaben waren halt nicht mehr da. Und da musste man natürlich eingreifen, weil so geht's ja nun mal gar nicht. Und als die Howling Griffins eintrafen, war halt auch nur noch, also da waren nur ganz wenige Schlachthausstädte unter imperialer Kontrolle, und die waren halt randvoll mit Flüchtlingen. Also alles, was irgendwie noch so, also was nicht zu den Ketzerkulten oder sich von den Ketzerkulten hat beeindrucken lassen, ist dann halt in die wenigen Städte, die halt noch dem Imperium treu waren, geflüchtet. Und ganz kodexgetreu, wie die Space Marines der Howling Griffins natürlich sind, wurde da blitzschnell ein beispielloser Bewegungskrieg gestartet mit Luft- und Panzerstreitkräften. Und damit war eigentlich auch schon alles alles gesagt, was man dazu wissen muss, also zu der Offensive, weil da kann man sich ja vorstellen, was dann da genau passieren wird. Also das ist ja ein Orden, die extreme, also Vorräte haben, sage ich jetzt mal, an Menschen und Gerät und überhaupt Kriegsmitteln, um es mal so zu verallgemeinern. Und die haben dann mal schnell aufgeräumt und haben sich erstmal um diese ganzen Heretiker in der Savanne, die da so rumturnten, so kleine Warbands und sowas alles oder größere Warbands, gekümmert, und danach, als die dann ausgelöscht waren, wurden die Städte befreit, und die loyalen Bürger, die das alles natürlich gut fanden, also dem Imperium loyal immer noch gegenüber waren, die haben sich den Howling Griffins angeschlossen, ganz heldenmutig, wenn man davon so sprechen kann, und starben dann auch Seite an Seite mit ihren Befreiern, und am Ende des Tages war diese ganze Kampagne natürlich von Erfolg gekrönt auf Denner 4. Und die Howling Griffins haben das Privileg erhalten, dass sie halt direkt Nahrungsmittel und Rekruten von dem Planeten beziehen können und im Gegenzug haben die halt geschworen, den Planeten zu beschützen. So. Was sie halt auch erfolgreich tun, also getan haben, und Schwüre nehmen die ja äußerst ernst, muss man dazu sagen.
Du hast gerade von der Denar 4 Suppression gesprochen. Das war ja 109 M40. Ich werde aus deiner Aufzählung hier nicht so ganz schlau, weil der Überfall bei Arios war quasi 2000 Jahre vorher. Du hast ja gesagt, die haben... Das
war keine Gliederung jetzt drin.
Okay.
Also jetzt, ich habe das jetzt...
Die haben, da, du hast ja gesagt, sie haben Wordbearers verfolgt. Das ist ja schon so ein geflügelter Name, wenn es um die Holy Griffins geht. Denn die haben eine ganz spezielle Blutfehde mit den Wordbearers. Denn 220 M38 ging der Überfall bei Arios dem Ganzen voran. Und da ist nämlich Folgendes passiert. Da haben wir, erinnern uns, wir haben über die Gründung der Holy Griffins im Jahr M33 gesprochen, und 5000 Jahre später sollte da eine fette Party, D'Artagnan sollten live auftreten, richtig geile Songs hier, Finch, asozial, wo sollte hier diesen Mittelalter-Techno-Song da performen und so, richtig fette Party auf deren Heimatwelt, und da war der Ordensmeister Orlando Furioso, also einer von den Boynies. Hast du ihn
nochmal genannt?
Nee, das war ein anderer. Ordensmeister Orlando Furioso Volny von den Holy Griffins war auf dem Weg zu dieser fetten Party. Das war 220 M38. Und da hörte nämlich der Dämonenprinz Periklitor. hörte davon.
Harry.
Und ja, da sollte halt richtig heftige Ehrerbietung stattfinden und sowas. Und waren die auf dem Weg. Der Furioso mit der ersten Kompanie, und da fiel dann dieser Periklitor mit einer ganzen Entourage an Chaos Space Marines, Kultisten, Dämonen. Chaos Space Marines, witzigerweise, waren das Nightlords und Wordbearers. Dieser Periklitor ist halt ein Wordbearers Dämonenprinz. Die fielen dann an der Systemmarkierung von Arios über diese Holy Griffins her, über das Schiff. Und der Kampf war ziemlich wild und gipfelte dann darin, dass Periklitor und seine Elite Furioso Schlachtkreuzer mit ihren Taranteln enterten. Tarantel, Enterports, ziemlich abgefahren. Der Angriff beschädigte das Schiff halt schwer, und die Verteidiger waren gezwungen, das ganze Ding mit Thunderhawks und ihren Droppods zu evakuieren. Genau, und dann auf der Oberfläche von Arios Quintos ging es dann halt weiter, und die Holy Griffins wurden halt umzingelt, haben wirklich verbissen bis zum letzten Mann gekämpft, haben Hunderte getötet, aber konnten sich einfach als eine Kompanie, selbst die Veteranen konnten sich dem Ganzen nicht widersetzen. Und der letzte Mann, der das Ganze überlebt hat von den Holy Griffins, war zu seinem Elend der Ordensmeister Furioso selbst. Ja, und den haben dann die Streitkräfte von Periklitor an die Front seines eigenen Thunderhawks genagelt, gekettet, was auch immer, genietet, man weiß es nicht. Das ist in der deutschen Übersetzung.
Montiert.
Es ist anders als in der englischen. Auf jeden Fall wurde er da irgendwie befestigt und ins All geschossen. Und der Thunderhawk wurde dann so eingestellt, dass er die ganze Zeit so ein Funksignal absendet. Und der Transmitter wurde dann so eingestellt, dass seine Position an jeden übermittelt wurde, der in das System eintrat. Genau. Und die restlichen Brüder des Ordens fanden dann einen Monat später diesen durchs All treibenden Thunderhawk mit dem Ordensmeister an seiner Spitze befestigt. Und ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr denkwürdiger Tag für die Holy Griffins. Und da schworen sie diesem Periklitor, den Tod. Und die Holy Griffins nehmen halt so Eide, Schwüre, Questen, wie man es auch nennen will, sehr, sehr ernst. Und und das ist sozusagen, hat so eine ziemlich lange Blutfehde losgetreten, die sozusagen erst damit besiegelt sein sollte, wenn Periklitor unter der Klinge eines Holy Griffins stirbt. Ja, und so ging das quasi los. Deswegen, das wäre noch nennenswert gewesen vor dieser DNA 4-Unterdrückung. Genau, und dann können wir im Prinzip weitermachen mit der Jorun-Retaliation.
Oder Retaliation. Ja, genau. Jetzt komme ich mal. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Ich bin total hibbelig. Die Jorun-Retaliation, das war eine Militäroperation im Jahre 143 M41 und das Ganze beruht auf dem Verrat eines Generals, und zwar dem General Jorun, der mit seinem 15. Heraklon Ironclaws Regiment, Brigade, also mehrere Regimenter in einer Brigade zusammengefasst, mit denen ist er abgehauen oder hat revoltiert. Und zwar waren die eigentlich angedacht als Reserve und Nachschub für den Gothic-Krieg. Die haben dann kurzerhand mal natürlich ihre Politoffizier-Kommissare gekillt, damit da jetzt niemand mehr die so ein bisschen auf Spur bringt. Und die ganze Führungsriege rund um den General war nämlich so ein bisschen verführt worden von einem Dark Elder, ich sag jetzt mal, die haben so Verführungsspezialisten oder wurden halt in so eine ekstatische, orgastische, drogenabhängige, lasterhafte Mannschaft umgebastelt. Und dementsprechend
hat sich Santa deswegen so lange nicht gemeldet.
Vielleicht macht er da ja gerade mit. Vorgezogen. Nein. Jedenfalls, die haben sich auf jeden Fall korrumpieren lassen und dementsprechend waren sie alle zusammen nur noch willfähige Werkzeuge oder Marionetten, könnte man sagen. Lustobjekte, lustige Marionetten. Die waren auf jeden Fall nicht mehr wirklich dem Imperium treu und sind natürlich abgehauen. Das haben die ganzen, ich sag mal, Imperiumstreuen mitbekommen, was sie nicht so gut fanden. Dementsprechend haben sie, um auch nochmal ein Exempel zu statuieren, den gesamten Orden, zu dem Zeitpunkt acht Kompanien der Holy Griffins auf den Weg geschickt, mit Unterstützung sogar auch noch von Ultramarines und Sons of Aura oder Aura, keine Ahnung. Und die sollten alle zusammen eine schnelle, heftige Vergeltung verüben. Also gnadenlos die Gerechtigkeit des Imperators verteilen. Das taten die auch tatsächlich. Und zwar haben sich die Verräter nämlich über der Feudalwelt Asturia versammelt und waren im Begriff zu landen. Was auch immer die davor hatten, haben sie auf keinen Fall umsetzen können, weil in der Stunde der Anlandung schlugen halt die Holy Griffins mit ihrer Unterstützung zu. Und zwar so dermaßen heftig, dass schon 5000 Mann, hört sich jetzt nicht viel an, aber es sind doch eine Menge Leichensäcke, die in der ersten Stunde der Schlacht schon halt gefüllt wurden. Und zwar auf Seiten der Verräter. Und um das Ganze nochmal ein bisschen zu beschleunigen, hat die vierte Kompanie einen Landungskapselangriff, eine beliebte Space Marine Taktik, einfach mal in das Herz der Feinde abgeschossen und haben dann halt wie wild gewütet. Und dort in einem blutigen Kampf gegen die Leibwache des Generals, und zwar bestehend aus Ogrins, wir kennen die, diese riesigen mit Schockstäben und schweren Schilden, die sind echt gemein im Nahkampf. Und das Ganze wurde auch noch begleitet von auch noch einer Horde Dark Elder, welche Stärke, keine Ahnung, aber es waren auf jeden Fall welche da. Und der Ordenspriester Amantitus, der hat sich da einfach mal durchgemetzelt mit seinen Leuten, wurde dabei zwar schwer verletzt, hat aber die Führungsriege inklusive General Jorun zerlegt. Naja, und danach war es eigentlich nur noch ein saftiges Aufräumen. Und zwar, die Gegner sind natürlich, oder die Verräter sind natürlich in Panik geraten und Co. wurden aber dann halt gnadenlos niedergemacht, bis auf den letzten Mann. Und das Ganze hat nicht länger als 6 Stunden gedauert. Das war flott. Ja, ich stelle mir das auch nur einfach heftig vor, wie so ein kompletter Orden einfach mal loslegt. Also, da bleibt nichts auf dem anderen stehen.
Als nächstes würde ja theoretisch der Bud of War kommen. Kurz vor dem Bud of War waren aber die Holy Griffins noch im Karadriad-Sektor, nämlich von 905 bis 906 M41, und wurden von dahin direkt als Schnelleingreiftruppe in den Bud of-Sektor beordert, beziehungsweise in die Mahlstromzone. Daher kommt übrigens auch das Nachttarnschema, weil die keine Zeit mehr hatten, sich quasi umzulackieren, umzumunitionieren. Sozusagen kamen sie im Badab War mit sehr verringerter Zahl an Thunderhawks und Droppods an, weil die direkt aus einem Krisengebiet, ohne einen Umweg über ihre Heimatwelt zu machen, in den Badab-Konflikt mit eingriffen. Und das ist vielleicht ein nicer Side-Fact, dass daher diese Nachtrüstung kommt. Also, dass die nicht extra für den Badab War angelegt wurde, als sie da dann eingestiegen sind, 907 oder 908, glaube ich, sondern das ist ein Überbleibsel aus diesem Karadriad-Sektor. Genau, Badab War besprechen wir auf jeden Fall noch.
Ja, haben wir noch die Kämpfe auf Medusa 5?
Ne? Ja, Medusa 5 ist aber tatsächlich 999 M41 gewesen. Das heißt quasi parallel zum 13. Schwarzen Kreuzzug. Aber der Schlüssel, diese Schlüsselsequenz im quasi Vorspiel zum 13. Schwarzen Kreuzzug, als sich das alles da schon so anbahnte, war nämlich 998 M41, also ein Jahr vorm Medusa 5-Konflikt. Und da war es so, dass die Howling Griffins sind halt schon auf dem Weg gewesen, beziehungsweise sind mit 8 Kompanien nach Kadia auf dem Weg gewesen, um den gegen den nächsten großen schwarzen Kreuzzug von Abaddon zu verteidigen. Was merkwürdig ist, weil die auch gleichzeitig an der Verteidigung des Fenris-Systems teilgenommen haben, was im selben Jahr stattfand, gegen die Thousand Suns. Also die haben viele Dinge auf einmal gemacht, offensichtlich. Auf jeden Fall war es so, dass die halt da im Kadia-System angekommen sind und zu ihrer großen Freude, glaube ich, hat sich der Dämonenprinz Periklitor, der alte Bekannte, hat sich da auch aufgehalten und hat eine Nightlords Chaos Space Marines Armee angeführt. Jo, und dann haben sich natürlich die Holy Griffins an Bord der Force of Destiny, also der Macht des Schicksals, ein wahnsinnig toller Name für eine Battle Barge, auf den Weg gemacht. Ja, direkt quasi ihrem tiefen Hass gegen diesen Dämonenprinzen zu folgen und sind auf eine Dämonenwelt geflogen, im Eye of Terror, wo dieser Periklitor dann seine Festung hatte. Ja, die aus so eine Bergfestung, die aus einem Dämonenmeer ragte, welches sich bis zu beiden Enden des Horizonts erstreckte und ja, alles sehr, sehr infernalisch, sehr, 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 sehr krass, sehr, sehr cool. Und genau, und da haben sie dann halt diesen Dämonenprinzen Periklitor gestellt, in seinem Thronraum quasi. Und er hatte so Dutzende von Augen in seinem Gesicht. Der war halt da schon super mutiert. Das erfährt man auch, wie das dazu kommen konnte, im Chaos Space Marine Codex 3. Edition 2. Auflage. Und da gibt es nämlich so eine ganze Seite, der Weg zum Dämonenstanz von Dämonenprinz Periklitor. Untertitel in den Worten von einem, der in seinem Schatten wandelte. Also ein Chaos Space Marine beschreibt sozusagen den Werdegang seines Herrn. Und zur Zeit des 13. Schwarzen Kreuzzugs war Periklitor schon in den Stand eines Dämonenprinzen aufgestiegen. Das war er zum Beispiel, als er diesen Ordensmeister Orlando da getötet hat, war er das noch gar nicht. Da war das quasi ein krass begünstigter Chaos-Champion im Prinzip. Na, auf jeden Fall haben sie dann diesen inzwischen zu einem Dämonenprinzen aufgestiegenen Periklitor auf seiner Dämonenwelt gestellt. Und der hatte so Dutzende Augen in seinem Gesicht. Und eins davon war tatsächlich ein Auge des ehemaligen Ordensmeisters der Howling Griffins, den er damals an dieses Thunderhawk genagelt hat, welches in Schrecken und ewigen Schmerzen seine Ordensbrüder anstarrte. Ja, die natürlich super sauer, ne? Und ja, dann ging es halt richtig ab und hier deren Chief Librarian, He Macarena, Mercaeno.
Mercaeno.
Ja, hat ihn dann halt.
Mercaeno.
Hat ihn in einem epischen Duell geschlagen und ihn zurück in den Warp verbannt. Die haben halt einen ganzen Tag und eine Nacht auf der Bergspitze seiner Bergfestung gekämpft und dann hat er ihn Periklitor zurück in den Warp-Verband und die Holding Griffins haben sich den Eid geschworen, den Namen Periklitor nie wieder in den Mund zu nehmen.
Puh. Seine kommt irgendwann mal wieder zurück. Übrigens, ganz netter Side-Fact.
Genau. Also innerhalb des Ordens sagen sie den Namen, aber nie, wenn andere Ordensfremde dabei sind.
Genau. Der Untergang von Medusa 5 war übrigens auch die Sommerkampagne 2006 und da gibt es ein...
Ist so. Ich habe das Kampagnenheftchen.
Ah, ich habe es mir bestellt.
Ja, ist gar nicht mal so gut, aber...
Auch einfach der Vollständigkeit halber, um es zu haben.
Ja, ist schon schön, aber das ist so eine typische, wir schmeißen jetzt alle Fraktionen in eine Kampagne. Jede Fraktion hat da so eine Doppelseite, warum sie daran teilnehmen und das ist echt so bescheuert und fadenscheinig, ne? Warum die alle da sind und das wirkt einfach ziemlich beknackt.
Ja. Aber das Ding ging weltweit, ne? Die haben den Planeten in Sektoren aufgeteilt, ne? Und da wurde dann gekämpft. Spoiler, ja, Imperium gewinnt.
Ja, hoppala. Ja, genau. Also 13er Schwarzer Kreuzzug, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Obwohl das damals zu Medusa 5 Zeiten ja nicht die aktuelle Lore war. Also dieses mit dem großen Riss durch die ganze Galaxis und sowas. Das ist damals noch nicht passiert, aber da, Medusa 5 wirkt sowieso so ein bisschen off, finde ich, wenn das um diese ganze Timeline geht. Dass sie das denn 999 noch so mit reingequetscht haben, finde ich schon irgendwie weird.
Ja, weil eigentlich ging dieser Medusa 5 Krempel, der geht ja schon 750, geht das ja eigentlich los mit dem Medusa-Schisma und der Übersiedlung von der Bewohner von Medusa 4 auf Medusa 5. Und dann irgendwie.
Ja, genau, so, da waren ja immer schon Probleme so. Ja. Aber diese Kampagne spielt ja 999 M41.
Ja. Bescheuert.
Genau. Medusa 5 war ja einfach, die haben sich ja immer schon auf Biegen und Brechen im Chaos zur Wehr gesetzt, weil es da immer geknallt hat an allen Enden.
Yes,
weil es da halt diese krasse Warp-Anomalie gab. Aber das soll heute nicht das Thema sein.
Genau.
Erzähl mal was zur Teilnahme der Holding Griffins an der Medusa 5 Kampagne.
Da gibt's leider nichts.
da. Sehr gut.
Ja, also die sind halt einfach nur ein weiterer Orden, der da halt irgendwie dran teilgenommen hat. Aber da ich das Heft leider nicht besitze und online wirklich nur gefunden habe, wie die Kampagne so verlaufen ist und welche Fraktionen da wie abgeschnitten haben, beziehungsweise wie dann die Zielsetzungen von denen gewesen sind. Also da werden halt Space Marines nur generell als Space Marines aufgezählt und angeführt wird das von der zweiten Kompanie der Ultramarines unter Captain Sicarius. Habe ich da zur direkten Rolle der Howling Griffins gar nichts finden können, leider. Aber sie waren wohl siegreich.
Ja, im Prinzip hat ja auch jeder Space Marine Orden daran teilgenommen, weil es war eine weltweite offene Kampagne.
Ja.
Es hat jeder daran teilgenommen. Sehr gut.
Ja. Hervorragend, Games Workshop. Wieder richtig gut gemacht.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wusstet ihr eigentlich, dass laut der aktuellen Lore der dritte Krieg um Armageddon im Prinzip nie so richtig geendet hat?
Oh. Naja, es gibt immer noch Orks im, Äquatorialgürtel, in den Dschungelwelten. Da gibt es ohne Ende Wildork-Stämme. Die sind noch da. Also insofern, aber...
Und die ja, sporen genau. Immer wieder
also nach. Also die Welt wurde noch nicht mit Flammenwerfern bereinigt, wie man das ja machen müsste, um solche Ork-Pilz-Kulturen loszuwerden. Ja,
weil ich habe gerade dieses Shadow War Armageddon, dieser Vorgänger zu Kill Team, Shadow War Armageddon Regelwerk, lese ich gerade. Und da ist ja schon mit großer Riss und so. Und da wird halt gesagt, ja, das geht da halt, das ist quasi geredconnt, dass der Konflikt dann vorbei ist, sondern geht halt munter
weiter. Geil.
Aber der Chef ist doch gar nicht mehr da. Also ich sag mal, Gatsgul ist ja nicht mehr vor Ort.
Genau, der ist abgehauen und Jarrik ist ja mit den Black Templars zusammen, dem auf den Fersen quasi. Irgendwie so ist das. Und jetzt im Aktuellen ist es doch auch so, dass, glaube ich, Jarrik auch gar nicht mehr...
Oh, da bin ich gar nicht so informiert.
Weiß ist der, wurde der relativ sang- und klanglos, wurde der rausgeschrieben, ja.
Ja, der hat doch eine Seite bekommen, glaube ich, im neuen Codex Imperial Armee oder Astra Militarum. Wo wir gerade bei aktuellen Codex-Büchern sind, da ist mir nämlich zu den Holy Griffins in meiner Recherche noch aufgefallen, es wird von einem Dämonenprinzen, einem weiteren Dämonenprinzen, gegen den die Holy Griffins eine Blutfeder haben, gesprochen. Und das ist der Dämonenprinz der Nightlords, Jago. Man denkt an Nightlords, hört den Namen Jago und denkt natürlich an Jago Sevatarion.
Voll.
Ah, ja. Also es ist ja einfach so, wenn du als, das ist ja auch eine Riesenehre und ist ja auch super cool, wenn du mit deiner Armee quasi in ein offizielles Games Workshop Buch kommst, also ein Codex-Buch oder ein Quellenbuch oder sowas, dann ist das ja Lore quasi. So. Also wenn du wirklich in einem Codex-Buch bist mit deiner Armee und die da vorstellst mit deiner eigenen Story, ist das Lore, ist das Kanon. So. Und so ging es unter anderem Callum McFerthan, das ist ein Warhammer 40.000 Studio-Fotograf gewesen zur Zeit des Chaos Space Marine Codex 9. Edition. Der ist nämlich mit seiner Nightlords-Armee zu so einem Crusade, so Crusade-Army-Vorstellungsding in den Codex Chaos Space Marines gekommen. Und dementsprechend ist seine Armee und vor allen Dingen der Anführer seiner Armee Kanon geworden. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil der hat so einen Dämonenprinz, super edgy, der zwischen Slanish und Zinsch gespalten ist und deswegen auch zwei Köpfe hat mit zwei verschiedenen Augenfarben. Ist schon cool, ich glaube, der hat eine coole Story dazu. Und in einem Nebensatz wird halt erwähnt, dass sein ärgster Feind die Holy Griffins sind. Was daran liegt, dass wahrscheinlich einer seiner Mitspieler in seiner Kampagne Holy Griffins spielt und deswegen ist das so. Aber das wurde halt im Lexikanum so übernommen, dass das die Holy Griffins eine Blutfehde gegen diesen Dämonenprinzen Jago haben. Und ja, das war's halt.
Das war eben, so, mal eben die ganze Post-Heresy-Story von Jago Sevatarion geretconnt durch.
Nee, es soll nicht Jago Sevatarion sein. Er hat nur den gleichen Namen.
Ganz zufällig.
Er hat nur den gleichen Namen. So, der soll's nicht sein. Das ist nämlich Jago der Häuter.
Ach so.
Das ist der so eine ehemaliger Raptor. Genau. Aber. Ja, man liest sowas irgendwie online und denkt so, oh, da gibt's Lore zu. Und dann guckst du und es ist einfach nur ein Nebensatz, wo die Holy Griffins einmal kurz erwähnt werden. So. Und ich finde es auch von GW sehr unglücklich, einen Dämonenprinzen bei 40k offiziell ins Lore zu nehmen, der Jago heißt.
Ja, also. Volle Kanne. Aber also das deckt sich ja mal wieder mit meiner Theorie, dass die einfach an einem Punkt angekommen sind, wo die einfach sich denken, so, niemand wird es hinterfragen und die kaufen es eh alles
drauf. Ja, also das ist auch einfach so eine aktuelle Kodex.
Die machen das interessiert
auch einfach überhaupt nicht. Also weiß ich nicht, das irgendwie fehlt da der Flavor. Aber ich bin auch nur ein salty old man, der darüber pöbelt. Ja, mag Leute geben, die es geil finden. Ich war auf jeden Fall super enttäuscht, weil ich dachte, oh cool, oh Nightlords, meine ehemalige Lieblingslegion, oh fett. Und lese das und denke, ja, danke dafür.
Geil.
Ja. Nur das nur als Side-Fact. Also dieser, falls ihr mal davon lest, dass die Holy Griffins eine Blutfehde gegen einen Dämonenprinzen namens Jago haben, ist es nicht weiter der Rede wert. Es wird dazu wahrscheinlich auch niemals Lore kommen.
Ja. Ich möchte aber auch nochmal darauf hinweisen, oder zumindest kann ich ja mal weitermachen. Einer der Gründe, warum die halt wirklich schon seit tausenden von Jahren auf so unfassbar vielen Schlachtfeldern auftreten. Und zwar liegt es daran, dass die halt keine wirklich bestimmte Kriegstaktik haben. Also sie sind jetzt nicht nur panzerlastig oder nur infanterielastig oder sind nur flottenbasiert oder die sind halt Allrounder, richtig gute Allrounder. Und so ist auch ihre Kriegstaktik und somit sind sie universal einsetzbar. Und deswegen halt, wie gesagt, dass viele auftauchen auf so vielen Schlachtfeldern. Wenn überhaupt, also die sind ja super, super aufgestellt, was Ressourcen angeht, haben ausreichend Kriegsmaterial, Nachschub und Co. Wenn überhaupt sie irgendeine spezielle Art und Weise haben, wie sie in die Schlacht reiten, könnte man jetzt fast mal sagen. Die haben halt Bikes. Die haben schon einen ganzen Arsch voll Bikes. Nicht so wie jetzt der Deathwing, wollte ich gerade schon sagen, hier, nee, die Ravenwing von den Dark Angels, sondern die haben halt Bikes, um halt so Bike-Schwadronen, um halt aufzubrechen. Und zwar gezielt punktuell die feindlichen Linien, harte Nadelstiche setzen, um halt dort dann halt mit der restlichen Mannschaft den Hebel anzusetzen und den Gegner aufzubrechen. Das ist halt schon eine Besonderheit, aber sonst sind sie wirklich super gute Allrounder. Deswegen kann man, egal welches Spielprinzip man verfolgt und das Farbschema cool findet von denen, kann man die halt wirklich gut für alles einsetzen.
Ist halt wirklich Ultramarines Nachfolgeorden, ne? Und das merkt man da dann auch da dran nochmal so ganz gut, finde
ich. Dann das Einzige, was halt so als Besonderheit nochmal hervorzuheben ist, nebst den zahlreichen Skriptoren, das hatten wir auch schon eingangs erwähnt, die legen sehr, sehr großen Wert auf Schwüre, so Glaubensbekenntnisse. Ich weiß jetzt nicht, ob die ausschließlich von Schreibservitoren festgehalten werden oder sogar per, ich sag mal, diesem kleinen Wachssiegel an die Rüstung ihrer Kompaniechefs und was weiß ich, daran gedengelt werden, ähnlich wie halt in der Horus Heresy. Da könnte man natürlich ein ziemlich cooles Akzent setzen, indem man halt wirklich viele dieser kleinen Glaubensbekenntnisse und Siegelchen auf die Rüstungen, Panzer und Co. Senzt. Also da kann man auf jeden Fall nochmal, ich finde sowas ziemlich cool, wenn da halt echt jetzt mal eine ganze Batterie von diesen Etiketten rumflattern. Die werden natürlich abgefackelt durch den Kampf, aber ich finde die Idee ganz witzig so.
Ja, und sollte so ein Schwur nicht erfüllt werden, ist es nichts Ungewöhnliches, dass selbst einzelne Marines jahrzehntelang vom Orden getrennt sind, um ihren Schwur zu erfüllen. Ja, oder halt bei dem Versuch sterben, ne? Also, ist eigentlich auch jetzt nicht so krass was Besonderes. Also, das hat man ja zum Beispiel bei Lysander da beim Meadow Drakes Roman. Es ist ja auch so, dass der einfach sagt, okay, er hat das geschworen. Oder auch der Todeseid von Uriel Ventris und Persenius. Machen viele Orden. Und
ach ja, ja, also stimmt. Schwüre des Augenblicks. Da kam ich nicht drauf. Schwüre des Augenblicks, ne? Stimmt. Genau. Aber vielleicht macht ihr das halt schon ein bisschen exzessiver, so ein bisschen wie, also nicht ganz so krass wie die Black Templars zum Beispiel, die ja wirklich auf dem Kreuzzug los.
Ja, aber die sind schon, um irgendwie mal zu unterstreichen, wie exzessiv die da sind, also das ist gar nicht so selten, dass bei denen Schwüre nochmal extra mit Blut besiegelt werden oder sogar mit Unterstützung von Psionikern Leute noch stärker an ihre Schwüre gebunden werden.
Wie hieß es noch hier bei Harry Potter? Da gab es auch so ein Todesversprechen. Wenn du das Versprechen nicht hältst, stirbst du. So was.
Das klingt gut.
Da würde ich nur sehr einfache Versprechen empfehlen.
Ich habe vor, für immer zu atmen.
Ich bringe dir, bring dir nachher.
Ich habe es vergessen. Nein.
Okay. Der Automat ist leer.
Ich stell dir mal vor, das vergisst du dann wirklich und dann beißt du in den Arsch, dass du so eine Scheiße
kriegst. Kippenapparat nur mit hier positive ID und du hast deinen Perso vergessen. So.
Ja, nur mit positiver ID, das funktioniert ja immer nicht. Ich war letztens auf einer Hochzeit, Alter, soll ich Kippen holen, dann stehe ich da, ne? Ja, geht halt nicht, ne? Einfach nicht angenommen, meine.
Aha.
Tja, hast du halt von eine negative ID. So.
Ist so, ja, nicht funktioniert.
Tja, wir sind zwar alt genug, aber
ist nicht.
Rauchen ist eh ungesund.
Ich würde ja aber.
Da wir schon gehört haben, oder wie wir schon gehört haben, sind die Howling Griffins ja ständig im Einsatz, und zwar überall und immer. Um das zu bewerkstelligen, haben die so ein paar richtig geile Asse im Ärmel. Und zwar, jetzt haltet euch mal fest, sind nicht nur in der Lage, auf ihren Fabriken auf Mancora Landraider, und zwar Prometheus Landraider herzustellen, was schon ziemlich abgefahren ist, wenn man bedenkt, dass, also das ist ja so ein mittelalterlicher Feudalplanet, ne? Also vorindustriell.
Ja, aber da ist ja aber auch immer mit Vorsicht zu genießen, ne? Also es gibt ja auch so Feudalplaneten, wo sie mit so Einschuss, Lasergewehr, Musketen und sowas durch die Gegend rennen und sowas, ne?
Ja, 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 aber klar, aber da stand ja noch extra vorindustriell, ne? Also das muss für die Leute, die da wohnen, sowas wie
die wundern sich
das halt. Das sind Zauberfabriken. Da werden Stahldrachen produziert.
Ja, es werden einmal im Jahr 4 goldene Tickets für diese Fabrik an Kinder des Planeten verteilen.
Und die werden dafür immer glückselig sein und tolle Sachen sehen. Und so, jetzt putz erstmal Flammenwerferläufe von innen. Da, mit dir. Also, die schaffen es nicht nur auf ihren Fabriken, Manufaktorien auf Mancora Landraider Prometheus herzustellen, was ja schon an sich schon eine krasse Kiste ist. Nee, die können auch noch Mark 8 Servorüstungen produzieren. Und Mark 8 sind die mit dem Stehkragen, richtig? Ja.
Ja.
Also auch noch im Prinzip primäre Space Marines, so ziemlich das krasseste, was du so an Space Marine Rüstungen haben kannst. Dann sind die aber on top nochmal, haben die Erlaubnis, nicht nur auf Mancora-Jugendliche zu ernten, nee, auch noch so ziemlich und doch so ziemlich überall sonst, wo sie wollen. Ne? Also nimmer endender Zufluss an Rekruten, die sie mit den besten Rüstungen in die krassesten Panzer setzen können. Also das macht die ja an sich schon zu einem extrem harten Orden.
Ja, die haben einfach ein Füllhorn an Möglichkeiten, das ist schon total krass halt. Ne? Und vorindustriell, wo du es eben nochmal erwähnt hattest, können wir sich echt so ein bisschen vorstellen, dass sie ihre MK8-Rüstung
handgedengelt.
Handgedengelt. Von Schmieden auf dem Amboss rumhämmert. So lange, bis die Glocke läutet, dann zum Gottesdienst, ansonsten kommt so ein Fegefeuer.
Kann ich noch einmal kurz ich möchte bitte noch einmal kurz einen Sprung zurück machen zum maximalen Grad der Bescheuertheit von Games Workshop.
Gerne. Immer.
Ich habe gerade mal den White Dwarf rausgesucht, wo dieser Callum McPherson seine Nightlords da mit diesem Jago-Dämonenprinzen erstmals vorgestellt hat. Er schreibt hier, wie er auf den Namen für seinen Dämonenprinzen gekommen ist.
Oh Gott.
Er hat
Homebrew.
I rolled Jago for my Chaos Lord with the Nightlord's Name Generator.
Oh Gott.
Und sowas nehmen die in die offizielle Lore auf.
Boah, das ist kacke, ey. Ey, vor allen Dingen Jago dann noch in den Namensgenerator, in den offiziellen so. Warum nicht noch Conrad Curse irgendwie als in den Namensgenerator mit einspeisen?
Oh, ich meine, ja gut, für so ein Homebrew, scheiß drauf, ich spiele das in meinem Dorf, ist das ja egal. Aber du kannst doch nicht, wenn der Jago auswürfelt im Namensgenerator von Games Workshop, das dann in die offizielle Lore in einem Codex übernehmen. Alter!
Und so begab es sich, dass der große Dämonenprinz Jago seinen Namen nicht etwa von den dunklen Göttern verliehen bekam. Nein, er wurde im Namensgenerator ausgewürfelt.
Der Namensgenerator von Nostramo.
Gott, ey.
So werden dann nämlich die adligen Kinder benannt. So eine große Bingo-Maschine und dann geht's los.
Gott, das Scheiße. Jago, der Häuter, der fünffach Verfluchte.
Ich stimme jetzt so ein
Jago, der Namengewürfelte.
Irgendeiner rührt dann das Tombola-Fass
und dann wird Name rausgezogen. Ich finde es toll, dass man heutzutage dank Warhammer Vaults so einen Schrott auch wieder raussuchen kann innerhalb von ein paar Minuten und sich einfach nur denkt, wow.
Da soll noch mal einer behaupten, Warhammer hätte die Ironie verloren.
Ist halt richtig
geil. Ja, ist so. Ist so alles da. Und Gott sei Dank bin ich Warhammer Plus-Kunde und konnte diese wirklich investigative Blitzrecherche betreiben.
Ja, ja. Wir betteln ja, nicht um Mitgliedsbeiträge. Steckt euer teuer verdientes Geld lieber in Warhammer Plus. Ne? Wir werden ja eh schon durch öffentlich-rechtliche GEZ-Gebühren finanziert. Ne? Steckt euer Geld in Warhammer Plus, da lernt man noch was.
Ja, ja, da kann man einfach die Schandtaten des Marktführers direkt aufdecken mit deren eigenen Werkzeugen. Super. Wer es nochmal nachlesen will, es ist, ist halt White Dwarf 463 aus dem April 2021, Seite 43. Der gute Callum McPherson. Ich will diesem Mann auch gar keinen Vorwurf machen. Ich finde auch seine Nightlords sehen toll aus.
Bombe.
Ja, er hat halt den Namen ausgewürfelt und Games Workshop hat sich gedacht, nehmen wir, super. Gibt es einen Charakter, der Drago heißt? Ein Charakter bei den Nightlords? Nö. Nie was über die gelesen. Lass den mal.
Knight wer?
Knight? Ja, keine Ahnung. Irgendwas mit Rittern. Kommen wir zurück zu den Holding Griffins.
Irgendwas mit Rittern, genau. Und zwar der Zustand, dass sich auf der Heimatfeld ganze Stadtstaaten bekriegen, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte, formt eine ziemlich außergewöhnliche Militär- oder Kriegerkultur. Die ebenfalls.
So quasi, wenn, wie wenn in Deutschland Bundesliga ist.
Ganz genau, ne? Da geht es auch richtig hoch her. Und die sorgt halt natürlich ebenfalls dafür, dass halt genug geeignete Aspiranten vom Heimatplaneten auf den Plan treten, weil das Schöne ist nämlich, schön ist das nicht, das ist eigentlich ziemlich scheiße. Aber das ist halt, ich finde es irgendwie so ein bisschen lustig tatsächlich. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass die Holding Griffins diesen Zustand nur allzu gerne aufrechterhalten und das machen die wirklich in dem, also wirklich mit so einer Hingabe und mit so einem Einfallsreichtum, dass die wirklich so nach dem Motto, was hast du über meine Mutter gesagt, Pausenhof, Romantik, machen die das genauso auch auf ihrer Heimatwelt. Die gehen wirklich, also die hetzen diese Stadtstaaten gegeneinander auf.
Irgendwelche ohne dass sie halt das davon mitkriegen. Nur Ruine im Maul. Hey, der hat deine Mutter beleidigt. Was? Auf irgendeine große Feier. Endlich schließen sich die 12 Großgrafschaften von Nord bla 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 zusammen und wir können wirklich ein Zeitalter des Friedens einläuten. Der Space Marine hat gesagt, du hast meine Mutter beleidigt.
Nein, ich habe nur deine Schwester.
Und ihr dort, der da vorne, der Graf von Monte Cristo, ernannte euch einen Dirnenspross. Was?
Dirnenspross. Deine Mutter, so Unzucht mit
oder dem. Auch sehr gut. Im Rolandslied, ich meine, es ist das Rolandslied, ist ein ganz altes deutsches Epos, ja. Und da erschlägt ein Vater seinen Sohn, weil der Sohn ist eine ganze Zeit lang weg, kommt dann halt zurück und sagt dann so: Ja, Vater, jetzt müssen wir hier, ich fordere dich zum Kampf, ne? Weil der Sohn hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat der immer noch, der wurde von Hunnen dann, nee, oder? Also egal, auf jeden Fall ist das zur Zeit der Hunneneinfälle und der Vater will halt der Sohn will halt seinen Vater herausfordern und der Vater sagt, nein, das geht nicht, du bist doch mein Sohn, ich kann nicht gegen den kämpfen und dann sagt der Sohn zu seinem Vater, jetzt trau dich, du alter Hunne und der Vater sagt, bitte was? Das,
jetzt
reicht's und dann erschlägt er halt seinen Sohn. Also
ist einfach nur konsequent.
Ja, genau. Also alter Hunne ist ein sehr gutes Schimpfwort im Mittelalter anscheinend gewesen oder zumindest in der sehr späten Antike. Alter Hunne reicht anscheinend. Ja, ziemlich heftig.
Sehr, sehr gut oder sehr heftig, ne? Ja. Vielleicht eher sehr heftig. Das ist eine üble Nummer. Ich stelle mir das, als ich davon gelesen habe, also ich würde es mir echt so vorstellen, wenn die jetzt auf irgendeinem komischen Ball rumtouren oder Mel Brooks hält in den Strumpfhosen, so, wo das große Bankett gegeben wird. Da hast du dann irgendwie diese ganzen kleinen Männchen durch die Gegend touren, also die Zivilbevölkerung oder die heimische Bevölkerung. Und dann hast du einen natürlich getarnt, also verkleideten Space Marine.
So einen falschen Schnurrbart.
Der ist 3 Köpfe größer als
alle. Seine Rüstung genau, noch an, weil man weiß ja nie.
Und hat so ein Narrenkostüm an. Nee, der hat einfach nur so ein Narrenkostüm.
Ja, auch in Rot-Gelb.
An, weißt du, mit so einer Glockenmütze.
Das
natürlich. Und das springt ja so von einem
Tandradei.
Der lustige Hinnack Theodor von Pfaffenschreck.
Wissen die Waldschrate da auf ihren vorindustriellen Höfen, dass da auf dem Stolzhorst die Riesenhausen, oder ist das irgendwie so, da oben, da reden wir nicht drüber.
Der Stolzhorst, die Riesenhausen, ja, in ihrer Zauberfabrik.
Charlie und die Astartes-Fabrik.
Ja, das ist gar nicht näher umschrieben, ne? Wie da so jetzt das Verhältnis ist.
Des Nachts, wenn der Mond aufsteigt, oben am Himmelszelt und bunte Explosionen auf dem Stolzhorst zu sehen sind,
immer weiß wenn man, in Charlies Panzerfabrik, wenn wir Nachtschicht haben. Dann tanzen die Holling Griffins ganz lustig rückwärts in die Fabrik und dann singen sie Umpa, Lumpa, Dupadidu.
Auf jeden Fall. Wir haben auch grüne Haare.
Land Raiders Crusader for you.
Haben die auch so orange Haut und grüne Haare? Bestimmt.
Ich glaube schon, und man sieht es ja durch den Helm jetzt nicht so, ne? Aber die Rüstung lässt darauf schließen, dass die bunt nicht abgeneigt sind, ne? Da haben die Bock drauf. Ach ja, wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Dann.
Periklitor hatten wir schon, ne?
Kommen wir doch zu nennenswerten Mitgliedern des Ordens, oder was haltet ihr davon?
Skriptor Magister Mercaeno. Ja, der ist tot.
Cool, nächster. Nächster. Ordenspriester.
Der hat einmal zu viel seine Untertanen verarscht. Jetzt wurde er gelüncht.
Er ist der Syphilis zum Opfer gefallen.
Ja, er ist vom Stolzhorst gefallen einfach.
Er wurde auf jeden Fall aufgespießt. Das kann man ja schon mal sagen.
Hätte er mal nicht mit dieser zahnlosen Dirne angewandelt.
Ja, diese Dirne namens Eumenes, die hat ihn nämlich gefehlt. Hm. Ja, Dirnerin. Böses Mädchen. Dirnerich. Nein, also dieser Skriptomagister Mercaeno ist halt schon eine herausragende Ikone, kann man schon fast sagen, und Persönlichkeit des Ordens, und auch wird bis ans Ende der aller Zeiten, was die Holy Griffins angeht, ein Heiliger für sie sein, da er für sie einen Schwur erfüllt hat. Und wir wissen ja, wie doll die auf diese Schwüre stehen. Und zwar wie schon Andy erwähnte, hat er ja den Dämonenprinzen Periklitor. Boah, was für ein toller Name. Den hat er erschlagen.
Periklitor, mein
Name. Periklitor. Ja,
der hat denselben Abschluss gemacht wie Johnny Sins.
Jeden.
Periklitor. Dr. Periklitor.
Ja, Dr. Periklitor.
Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich tue.
Ich bin Arzt.
Ich weiß, was gut für sie ist.
Oh, wie im Namen steht Skriptomagister, ja, aber Wochenende bin ich erst. Also,
auf jeden Fall, Mercaeno hat Periklitor erschlagen. Punkt. Schon natürlich ein bisschen im größeren Stil gewesen. Nicht nur, dass er halt der Skriptomagister von einer Kompanie, sondern halt gleich von dreien war. Also er war schon eine herausragende Gestalt.
Find ich geil, dass die so viele Skriptoren haben bei den Holy Griffins, aber er muss trotzdem für drei Kompanien der Skriptomagister sein.
Er ist der Skriptomagister. Die anderen sind nur Skriptoren.
Masse statt Klasse.
Naja, also der
die haben einfach nur
Oberlehrer
viele.
Quasi.
Richtig schlecht, aber total viel.
Codex.
Man weiß ja auch nicht, in welchem Ausmaß das da durchgeht. Vielleicht sagen die, wir haben ja so viele Skriptoren, dabei können irgendwie 90 von 100
Codex Ultramarines 2. Edition, da sind diese ganzen verschiedenen Abstufungen von Skriptoren drin. Das ist spannend.
Jedenfalls, der Gute, der hat halt, wie gesagt, echt einige dolle Sachen gerissen. Der hat halt zum Beispiel ganze Ork-Invasionen zurückgeschlagen im Obsidian-System. Das war natürlich schon mal eine herausragende Leistung. Wie gesagt, den Periklitor erschlagen. Und er war der Führer einer Energieaxt, die eine Mischung aus Energie- und Psi-Waffe war, also schon ein besonderes Gerät, in das er halt auch noch seine Energie einfließen lassen konnte und sie dadurch zu einer noch gefährlicheren Waffe werden lassen konnte. Das ist natürlich schon echt die geht durch, alles durch wie Butter. Und mit dieser hat er auch zum Beispiel einen Verräter-Inquisitor Thaddeus gekillt auf dem Planeten Vanquilis. Und der hat nämlich an der Seite der Soul Drinkers gekämpft. Ich will gar nicht so riesig groß drauf eingehen, weil ganz ehrlich, die Geschichte des Soul Drinkers, das ist echt eine Folge wert. Also ist schon eine? Cool, weil das auch. Ja, oder zwei oder drei.
Das nee, finde ich mit den Soul Drinkers, was jetzt in der aktuellen Lore aus denen geworden ist. Finde ich das Downgrade. Aber erzähl.
Naja, auf jeden Fall, dass sie halt. Es geht auch dort wiederum Loyalisten gegen Loyalisten. Und das finde ich. Ist ja nun gerade ein cooles Steckenpferd auch von uns, was wir jetzt im Bud Up, glaube ich, auch ein bisschen mit erwähnen. Naja, auf jeden Fall coole Storyline. Der Macaeno hat auf jeden Fall drei Kompanien in die Schlacht geführt und hat den Space Hulk Brokenbark von den Soul Drinkers mit Enter-Torpedos angegriffen. Dieser Space Hulk war zu dem Zeitpunkt, mehr will ich gar nicht drauf eingehen, die Ordensbasis der Soul Drinkers. Und die haben ihn natürlich auch ordentlich verteidigt. Im heftigsten Kampf auf der Seite natürlich des Soul Drinkers hat Sarpedon gekämpft. Und dieser epische Endkampf fand in der Herald of Desolation statt. Ein schwarzes Schiff, was verschmolzen war mit dem Broken Bark Space Hulk. Wie man es ja so kennt, mit diesen ganzen im Warp so zusammengeschusterten Geschichten. Was besonders war, auf diesem schwarzen Schiff herrschten immer noch die psionischen Energien der verstorbenen Psioniker. Das macht natürlich das Ganze so ein bisschen schick. Und wenn du dann als Skriptomagister da unterwegs bist, wirst du wahrscheinlich doppelt und dreifach aufgeladen. Das ist schon eine ziemlich coole Sache.
Ist bekannt, was die schwarzen Schiffe sind? Haben wir das irgendwann mal erwähnt? Weiß man das? Ist das?
Ich glaube, die wurden schon mal angesprochen.
Ja, sonst warp das Türen, die erklären das gut.
Sehr gut.
Jedenfalls in dem Moment, als Mercaeno Sarpedon und der Klinge seine Axt hatte und ihn gerade töten wollte, da wurde er von dem Verräter Sergeant, zu diesem Zeitpunkt kein Sergeant mehr, von dem Soul Drinker Eumenes gekillt, der ihn mit dem Soul Spear, also einem Relikt der Soul Drinkers, damit hat er ihn erschlagen. Und anschließend, das finde ich tatsächlich ein bisschen fies, wurde die Axt, die Energie-Psi-Axt von Mercaeno von Sarpedon geklaut, da der vorher seinen Psi-Stab gekillt hat, zerstört, wie auch immer. Und naja, und jetzt sind die Soul Drinker im Besitz eines Relikts der Holy Griffins. Ich glaube, da werden die insofern nie wieder so richtig Freunde werden. Ja, das mal zu dem
merken. Wann spielt denn diese ganze Soul Drinkers-Nummer, wenn Macaeno noch diesen Periklitor erschlägt? 998 M41.
Gute Frage. Ich kann dir nicht sagen, wann die ganze Soul Drinker-Geschichte losging.
Google gerade. Ja. Ja, alles gut. Macht mal weiter. Ich guck nebenbei.
Ich guck auch gerade.
Ja, weil irgendwie so diese ganze, sag ich mal, aktuelle Lore, die haben echt versucht, jedes Event irgendwie in die letzten 2 Jahre zu ballern, ne? Und das ist halt dann so, die Leute bedienen sich an irgendwelchen Orden, aber man fragt sich immer, haben die wirklich nur 1000 Ordensbrüder und wieso ist die Charaktersau von dem Orden irgendwie in jedem dieser Konflikte zugegen?
Ja, als nächstes bin ich nochmal dran. Wir haben dann noch den Ordenspriester Arman Titus. Und das ist ein persönliches Vorhaben meinerseits auf jeden Fall, den nochmal irgendwann zu bauen, weil das nämlich ein Ordenspriester Cybot ist. Das finde ich halt ziemlich geil. Generell alles, was irgendwie so mit Cyborgs irgendwie, ich finde das total cool. Die Blood Angels, die hatten ja, glaube ich, auch mal, zumindest auf dem Spielfeld, früher hatten die ja mal diesen
Skriptor. Und Skriptor-Cyborg. Den geilen
Todeskompanie-Cyborg. Also irgendwie, weiß ich nicht.
Ja.
Ja, yeah, genau. Hol mich so ein bisschen ab. Ja, auf jeden Fall, Armand Titus war halt ein Ordenspriester, der in einen Cyborg eingebettet wurde, reingekippt wurde, keine Ahnung. Nachdem er im Kampf gegen Dark Elder während der Euron Retaliation tödlich vergiftet wurde. So, also der hat da so ein bisschen, also das war so der letzte Ausweg ab in Cyborg. Dann kannst du noch so ein bisschen was machen und in der Form diente er seinem Orden halt jetzt schon, oder diente er seinem Orden über 700 Jahre, so, also als Cyborg dann, in dieser Form 700 Jahre. Und der wurde aufgeweckt, nach seiner Einbettung wurde er auch dann irgendwann wieder aufgeweckt, um im Karadriad Sektor zu kämpfen und blieb danach noch so ein bisschen bei seiner Einsatz Gruppe, der er halt so angegliedert war, so lange bis die Holy Griffins halt verlegt wurden, um am Badab-Krieg teilzunehmen. Und da ist er direkt halt, da haben sie wohl so direkt gesagt, nö, komm, weißt du was, den knipsen wir jetzt nicht hier auf Standby, den nehmen wir direkt mit, weil ist ja auch ganz sinnig. Und die haben natürlich dann halt auch, die haben sich zu der, die waren auch ein Teil der Streitmacht im Chimera-System, was ja von den Executioners angegriffen wurde. Und nachdem alle höheren oder höherrangigen Offiziere, beziehungsweise Offiziere von den Holy Griffins halt im Kampf vernichtet wurden, war er so der Letzte, der übergeblieben ist. Und er musste dann gucken, dass er irgendwie den Tag gerettet bekommt. Und hat dann natürlich dann mit seinem Einsatz dafür gesorgt, dass die restlichen Ordensbrüder, die damit daran beteiligt waren, sich neu formieren und sammeln konnten. Er hat es leider nicht überlebt. Er wurde dann auf dem Schlachtfeld von den Executioners auch vernichtet. Und die fanden ihn aber so beeindruckend, dass die Executioners um ihn herum halt zerstörte Waffen aufgebaut haben in so einem großen Kreis und dann noch eine ihrer Standarten ihm in die Hände gegeben haben, so als Zeichen der Ehrerbietung, was er für ein krasser Gegner ist und so weiter und so fort. Also auch sehr, sehr heldenhaft vom Gegner, so dieses Verhalten, würde ich mal sagen. Und ja, die sind dann halt vom Schlachtfeld getürmt, die Executioners, und später wurde dann noch das Wrack von Armand Titus, genauso wie es hinterlassen wurde von den Executioners, genauso wurde das von den Holy Griffins vorgefunden. Ja, und das ist so das, was man zu dem sagen kann. Wie ich finde, eine ganz knackige Story um den herum. Und ich habe da auf jeden Fall richtig Bock, den mal versuchen nachzubauen. Oder so.
Wäre jetzt
so
meine Frage, willst du den selber bauen oder nimmst du dafür den Forge World Cybot Chaplain, Dreadnought Chaplain?
Ich würde vielleicht versuchen, den von Forgeworld zu bekommen, nur halt den ein bisschen größer vielleicht zu machen, dass er ein bisschen größer wird, der Cybot. Ja, ich finde das einfach irgendwie...
Ja, mega. Das holt mich da, ich meine, ich liebe Dreadnoughts, also, ich liebe Ordenspriester. What's not to like?
Ordenspriester ist ein Bot. Total. Oh, der Priester hält wieder eine Messe schnell in die Kirche. Sonst
ich bin extra uns. Aufgewacht nach 800 Jahren.
Also ich habe jetzt mal geguckt, der Omnibus von den Souldrinkers findet auf jeden Fall vor Öffnung des großen Risses statt, was ja logisch ist. Die wurden dann ja auch neu gegründet mit der Ultima-Gründung. Das heißt, da waren die Souldrinkers schon Geschichte, sag ich mal. Wurden dann ja als reiner Primaris-Orden ohne jeglichen Flavor neu gegründet.
Und traurig. Richtig traurig.
Wenn hier Markaeno 998 M41 diesen Dämonenprinzen erschlagen hat, 2 Jahre später wurde schon die Souldrinkers neu gegründet, dann müssen ja die Events aus den Souldrinker-Büchern irgendwo zwischen 998, M41 und M42 stattfinden. Das heißt, innerhalb von 2 Jahren.
Oh, das ist knapp.
Und wo ist das Problem?
Vielleicht sogar überschneiden.
Also ich verstehe das Problem nicht.
Irgendwo zwischen dem 13. Schwarzen Kreuzzug, wo ja die Holy Griffins noch involviert waren, nachdem sie den Dämonenprinzen erschlagen haben, und Medusa 5 waren sie gleichzeitig noch mit den Souldrinkers zugange. Und da ist das passiert.
Alright. So, ihr lieben Souldrinkers, ihr seid eine Neugründung. Neugründung ist ja interessant. Wieso, was ist mit den Alten passiert? Sagen wir nicht. Auf jeden Fall nichts mit Spinnen, Unterkörper, Dämonen, Ordensmeistern. Ja, nicht. Auf keinen Fall.
Wie kommen Sie denn da jetzt drauf, dass das mit Spinnen, Beinen, Unterkörper nichts? Wieso sind Sie denn da so explizit? Weiß ich nicht. War das Erste, was mir eingefallen ist. Ist nur ein Beispiel. Ist halt nur ein Beispiel aus der Luft gegriffen. Was über Bruder Alvarax.
Ja, das Ding ist, der gute alte Alvarax, über den findet man im Prinzip gar nichts, wenn man...
Du hast nicht recherchiert. Das hast du vorhin schon
erzählt. Nee. Also das Ding ist...
Es reicht mir also,
einfach. Nee, also es tut mir auch wirklich leid, aber ohne das Buch gelesen zu haben... findet man von dem nichts. Und ich habe das Buch, besitze ich nicht. Und parallel hatte ich nicht die Zeit, mir das Hörbuch mal eben reinzuschrauben mit 300 Sachen.
Warum nicht?
Ich habe sehr viel gearbeitet. Aber...
Ja. Hat er geteilt.
Gut,
ja.
Dennis. Sehr gut.
Aber, also, was ich halt sagen kann, ich meine, du hast ja die Uriel Ventress-Romane gelesen. Vielleicht kannst du da was zu dem Alvarax im Speziellen noch dazu beisteuern. Aber was ich halt sagen kann, ist, dass der gute alte Alvarax ein Bruder der Deathwatch ist, der Teil des Exterminator-Trupps unter Uriel Ventress ist, der auf dem Planeten Tarsis Ultra, das ist eine Welt im Segmentum Tempestus, und zwar eine pupsgemütliche Industriewelt, wo in erster Linie Nahrungsmittel und Verbrauchsgüter, nicht militärische Verbrauchsgüter, hergestellt werden. Die waren halt auf diesem Planeten eingesetzt, um da gegen eine Splitterflotte der Schwarmflotte Leviathan zu kämpfen, die das System angegriffen haben. Und das ist zu einem...
Ja. Ziemlich. Das ist doch völlig klar. Das liegt doch auf der Hand.
Ja.
Ich erinnere mich genau, als wäre es gestern gewesen, als ich die Chroniken des Uriel Ventress, den Almanach in den Geheimarchiven Terras aufschlug. Und ich weiß natürlich genau, dass Alvarax Teil des Exterminator-Trupps war, der Deathwatch, die. Mit dem ehemaligen Deathwatch-Mitglied Uriel Ventress, nämlich. Eine große Überraschung. Ein Nebenplot, der aufgestellt wurde. Uriel Ventress, wie viele nicht wissen, hat auch lange Zeit in der Deathwatch gedient. Und deshalb hat natürlich dieser überhaupt nicht in sich gekehrte Verein ihn mit offenen Armen zurückempfangen und gesagt: Uriel, wir sind dir immer noch wohlgesonnen nach all der Zeit. Unser Merchandise-Shop hat sogar Uriel Ventress Actionfiguren. Natürlich darfst du uns anführen und mit uns in den Riesenanus des Tyranidenschiffes fliegen. Ja, mehr Informationen gibt es tatsächlich über Alvarax auch eigentlich gar nicht.
Das ist halt einfach ein so ein Hiopai, der da auch mit in der Truppe ist. Ne?
Ein Hiopai, und er war halt bei den Holy Griffins. Ja. Ja, genau.
Was allerdings eine ganz geile Kiste ist, weil also dieser Krieg, der eskaliert natürlich komplett. Also dann haben wir on top zu diesem Trupp Deathwatch Space Marines, die von unserem guten alten Inquisitor Kryptmann da in die ganze Kiste reingeführt werden, haben wir noch eine Kompanie Ultramarines, eine Kompanie Mortificators, die sich auch untereinander so gar nicht grün sind, und auch Krieg. Krieg ist auch dabei.
Ja. Ja, das ist Uriel Ventress 2, kann ich total empfehlen. Da sind nämlich die Death Corps of Krieg noch wie so Preußen. Die haben doch alle noch Namen. Da gab es dieses Lore noch nicht, dass die durchnummeriert sind. Und die reden auch miteinander, als wären es irgendwelche preußischen Grenadiere oder sowas.
Geil. Von Zitzewitz mein Name.
Ja, genau, genau so. Und die Modificators auf jeden Fall auch ganz starker Auftritt da. Also
richtig cool. Richtig gut, ja.
Und weil Uriel Ventris da so gegen den Codex Astartes handelt, quasi mit seiner, ich flieg mal in das Poloch von dem großen Tyranidenschiff. Es wird wirklich exakt so beschrieben. Er ist quasi ein Astartes gewordenes Zäpfchen. Und daraufhin wird er ja auch dann mit Verbannung gestraft.
Fantastisch. Aber die schaffen es dann ja auch, die Schwarmkönigin zu killen. Und um das Fortkommen der restlichen Schwarmflotte oder dieses Seitenärmchens davon zu verlangsamen, fängt ja dann der gute alte Kryptmann an, das Protokoll, das später als die Kryptmann-Lösung bekannt wird, umzusetzen. Und zwar wird einfach nur Planet böse. Um Planet exterminatusisiert. Milliarden und Abermilliarden unbescholten imperiale Bürger sterben, nur damit halt die Flotte langsamer vorankommt. Und deswegen wird er zum durch die Inquisition zum Excommunicate Hereticus erklärt. Also richtig krasse Scheiße. Und so lenkt der Kryptmann die Tyranniden dann in das Ork-Imperium im Octarius-Sektor. Was dann ja auch wieder eine komplett eigene Kampagne ergeben hat.
Ja, total. Also es ist ein abgefahrener Lore-Strang auf jeden Fall. Also sein eigentlicher Plan war ja, glaube ich, die Tyranniden auszuhungern dadurch.
Ja. Ne?
Einfach denen die Planeten vor der Nase wegzuschießen, damit die einfach noch weiter treiben müssen, weil die Tyranniden sich ja sehr, sehr langsam auch bewegen.
Genau. Und denen einfach durch eigene Opfer die Biomasse entziehen, sodass die halt dann irgendwo hin müssen. Naja, und was daraus wird, was wenn zwei Spezies aufeinandertreffen, die sich im Prinzip immer und immer und immer wieder neu regenerieren, das wird im Prinzip sowas wie die Katze mit dem Marmeladenbrot auf dem Rücken. Das kann man dann in den Warzone Octarius Büchern nachlesen, ne? Weil, ey, Ork.
Ja, da geht es nämlich die ganze Zeit um eine Katze mit einem Marmeladenbrot.
Ja, genau.
Ne? Habe ich auch so ausgelesen.
Also, Orks, die immer krasser und stärker werden, weil sie ja gegen diesen niemals aufhörenden, immer krasser und stärker werdenden Feind antreten. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf lange Sicht vom Kryptmann so ein Geniestreich gewesen ist.
Ja, ist halt. Ja. Irgendwann. Ja,
auf jeden Fall. Es ist eine Idee gewesen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall kennt man die beste, liebe ja auch die Idee. Die offiziellen Artworks von Chris.
Boah, super. Ne? Dieser geile, der sieht ein bisschen aus wie, wie heißt er? Hier, beliebtester Politiker Deutschlands, unser feiner Herr Gesundheitsminister. Lauterbach, findest du nicht? Dieses John Blanche Artwork von dem, stell dir vor, Lauterbach mit einer Pickelhaube und einer Servorüstung und einem Bolter aus Holz.
Also der muss aus Holz sein. Mit Vornamen Feides heißt. Oh. Feides Kryptmann. Hm.
Ich dachte, der heißt Inquisitor mit Vornamen. Ja. Nee, das wusste ich nicht, tatsächlich.
Das stand auch so auf seiner Rosette.
Haben wir es? Gehen wir jetzt zur Playlist oder was?
Ich glaube schon. Ich
die ganze Zeit drauf.
Würde ich sagen.
Ja, aber mich könnt ihr nicht schlagen heute.
Bin ich mal gespannt.
Weiß nicht, du kennst die Regeln, die musst du nicht halten heute für die Playlist, ne? Also
nackt sitze ich die ganze Zeit schon hier. Oder das war
jetzt. Wir wollten ja auch bald über die Minotaurs reden, ne? Und deswegen würde ich gerne die Brücke schlagen von den sehr ritterlichen, sehr stattlichen Edelmännern der Holy Griffins. Eine Band, die da natürlich immer wieder
hervorragend ist, das
D'Artagnan. Und um die Brücke zu schlagen zu den Minotaurs, würde ich gerne von D'Artagnan griechischer Wein nehmen.
Das ist gut, das ist nicht schlecht.
Geil. Ah, wunderbar. Nico? Sieht für die aus.
Okay, also ich zauber euch heute ein Triple. Und zwar zum einen ritterlich, die Holy Griffins hole ich ab. Zum anderen, es sind Hexer, also sehr viele Skriptoren, auch die hole ich ab. Und Henry Cavill kann ich auch immer abholen. Und zwar aus dem
mit der Zauberflöte.
Und genau. Und zwar Toss a Coin for your Witcher aus dem Soundtrack der Serie.
Ich glaube, das hab ich, nicht ich persönlich schon draufgepackt. Jo, es ist schon drauf. Es ist schon drauf.
Ja. Sehr, das ist nämlich ein sehr, sehr starker
die, wir
Song.
Wir können die, muss man die Metal-Version
an dieser Stelle. Metal-Alter.
Ja, da muss die dahin. Also es passt heute einfach besser. Besser denn je. Genau.
Rock. Also wir sind leider im Rocktober. Wir sind im Rockvember.
Oh oh.
Gut, dann mache ich mal weiter. Bei mir wird es nur ritterlich und zwar so richtig, richtig, richtig scheiße ritterlich. Es gibt nämlich auf Spotify den wunderbaren Soundtrack zu Stronghold. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Und davon hätte ich gerne den Castle Jam. Die Leute verlassen die Burg.
Euer
Ansehen schwindet, Sire.
Der geile Ritter da vorne auf dem Cover ist schon eine Reise wert, auf jeden Fall.
Das ist richtig super, ey. Auf jeden Fall.
Geil. Dennis.
Geil. Ja, dann hätte ich gerne, ich hätte gerne das Palästina-Lied. Hat nichts mit aktuellen Ereignissen zu tun, aber es ist ein Gassenhauer aus dem Mittelalter. Das Lied ist etwa 800 Jahre alt, ist von Walter von der Vogelweide geschrieben. Es ist überliefert, sowohl die Noten mit Melodie und der Text. Und in der Akustikversion von Arani Zoltan, echt.
Ah, ich hatte gehofft, ich hatte auf Saltatio Mortis gehofft.
Von mir aus tust du auch noch Saltatio Mortis mit rein. Gut, gut.
Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns in diese sehr kalte Novembernacht und viel Spaß beim Outro. Tschüssi.
Gehabt euch wohl.
Ciao.
Der Badach mal Sturm kommt weg. Heute wird wieder rasiert.